ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Also ein ganz besonderes Gefühl, diese Süßigkeiten zu schmecken und Leichen angucken. Also ist eigentlich die beste Kombo, die es gibt. Simon, guten Tag, wie geht's?
Hallo, moin.
Da sind wir wieder. Heute hauen wir wieder einen raus, eine sehr spezielle Folge, eine, die uns am Herzen liegt. Neulich rief Simon mich an, ganz aufgeregt, und sagte, Hanno, wir müssen über die beste Platte der Welt reden. Und ich freute mich schon und sagte so, ja gut, über welche AC/DC-Platte möchte er heute sich mit mir unterhalten? Er sagte, nein, wir reden über die Chaos AD von Sepultura.
Genau, es ist haargenau so abgelaufen.
Nein, es ist leider nicht. Eine geile Geschichte, leider gelogen. Die Wahrheit ist aber, dass Simon und ich uns neulich unterhalten haben und wir unabhängig voneinander festgestellt haben oder zusammen festgestellt haben, dass diese Platte uns extrem geprägt hat und mit zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Als Musiker, als Fans, als Heavy-Metal-Fans, würde man fast sagen. Und ja. So oder so fragen wir uns heute, ob die Chaos AD von Sepultura eventuell die beste Platte der Welt ist. Soweit würde ich in meiner gewagten steilen These fast gehen.
Echt, ja? Oh.
Also für mich ganz, ganz weit vorne. Und für dich weiß ich, ist sie auch, sonst würden wir ja, nicht hier heute sitzen und drüber reden.
Super, super wichtige Platte, ja.
Chaos AD. Also wir saßen und haben gesprochen, okay, welche Platten haben uns wirklich extrem beeinflusst. Und wir haben mehr oder weniger unisono geantwortet und waren fast überrascht. Weil, keine Ahnung, triffst du es oft, Musiker, die sagen so, Alter, das ist die Platte? Weil wenn ich, mein Gefühl ist immer, wenn ich über Sepultura rede, die Leute wollen natürlich immer über Arise reden und hast du nicht gesehen und keiner will zugeben, dass er Sepultura nach 1993 noch richtig geil fand. Für mich ist die Chaos AD das, was die Nevermind für Nirvana war, dass die Eclipse, der Höhepunkt ihres Schaffens. Aber das ist strittig, das weiß ich. Ich rede nur von mir.
Ja.
Und für dich ist sie auch eine wichtige Platte, sonst wären wir nicht hier und würden drüber reden.
Korrekt. Aber meine Erfahrung ist genau die gleiche. Ich denke, viele Leute, die ich kenne, sagen ganz klar Arise. So ohne Umschweife, für mich ist ganz ehrlich, ist das Trio aus Beneath the Remains, Arise und Chaos AD eigentlich fast durchweg geil. Ich finde diese Kurve, diese Stilkurve, die da irgendwie mit hingelegt haben, finde ich eigentlich echt durchweg zufriedenstellend. Arise habe ich zum Beispiel auf dem Weg hierher im Auto gehört, nochmal, um mich auch nochmal so ein bisschen kontextmäßig aufzufrischen.
Einzugrooven.
Genau. Und es ist auch eine mega geile Platte. Also ich finde, dass die tatsächlich auch wirklich sehr nah beieinander liegen qualitativ. Aber auch meiner Meinung nach, die Chaos AD ist sehr, sehr interessante Schritte weitergegangen, die ihrer Zeit voraus waren, ohne sich zu viel auf irgendwie vorzunehmen.
Bei mir war das halt total anders, als ich die Chaos AD kennengelernt habe. Das hatte ich mit ganz, ganz, ganz wenigen Platten nur in meinem Leben. Ich hatte das zum Beispiel ganz anderes Genre oder so, hatte ich mit Outcome the Wolves von Rancid. Das war so, ich wollte überhaupt nicht hören, was die Band für andere Platten gemacht hat, aus Angst, dass das auch nur ein Müh schlechter sein konnte, weil diese Platten mich so unfassbar umgehauen hat. Und die Chaos AD halt noch viel mehr auf einem ganz anderen Level. Wann hast du die zum ersten Mal gehört?
Ich würde sagen, ich war vielleicht so 14 rum, ja, doch 14. Also ganz späte 90er. Als die Platte rauskam, war ich 8, also dementsprechend natürlich nicht super früh gehört, aber mein erster Kontakt mit der Platte war tatsächlich das Refuse Resist Musikvideo und das Video hat mich sofort total in seinen Bann gezogen. Also erstmal war der Song geil und dann die Bildsprache des Videos war halt krass. Du hast halt auf der einen Seite so diese ganzen Bilder von Aufständen, ne, Typen, die Molotow-Cocktails auf Panzer werfen und dann mittendrin so Live-Szenen wie Sepultura in jungen Jahren halt hart abgehen. Ne?
Fühltest du dich halt direkt zu Hause, wie in Berlin?
Normal, absolut.
1:1, einfach wie mit der Kamera aus dem Witwenmacher gefilmt.
Ja, richtig, genau.
Für mich war das ein bisschen anders, denn ich habe die Platte kennengelernt quasi direkt, als sie rauskam oder ganz kurz danach. Wann kam sie raus? 9. Oktober 93 ist, glaube ich, das offizielle Release-Date gewesen. Und ich bin am 10. März 1994 12 Jahre alt geworden. Und jetzt wisst ihr alle, wann ich Geburtstag habe und ich erwarte Geschenke. Auch du hast mir letztes Mal nichts geschenkt, aber jetzt weißt du es ja. Ich habe mir aber damals selber was geschenkt bzw. schenken lassen. Und es geht alles darauf zurück, dass ich den offiziellen Commercial, den Werbespot für die Chaos AD auf MTV damals gesehen habe, im Wohnzimmer meiner Eltern. Es waren riesige, ich weiß nicht mehr, ich habe gesucht danach auf YouTube, ich habe es nicht gefunden, aber es waren so Live-Aufschnitte von, wahrscheinlich war das Dynamo oder ich weiß es nicht, was es war, aber kranke Moshpits, riesige Open-Air-Festivals und dann da die Mucke drunter von ich glaube auch Refused Resist und dann so hier das neue Album Chaos AD, natürlich alles in Englisch, bla, Sülz. Und ich erinnere mich, dass ich meine Mutter sie hat mich gefragt, hey, was willst du zum Geburtstag haben? Ich meinte so, ey, ich konnte gerade noch so einen Bleistift schnappen und das so niederschreiben, so hey, Sepultura. Ich hatte den Dings und nicht die neue Sepultura-Platte, das heißt Sepultura, so, ne, geh in den Plattenladen. Und meine Mutter, cool wie sie ist, die hat mir auch jede Menge kranke Deutschpunk-Platten gekauft. Ein paar Jahre später, auch im selben Plattenladen, gibt es mittlerweile nicht mehr, Zoff Records in Bremen. Die ist da hingegangen und hat sich, die hat mir witzigerweise, Klammer auf, Klammer zu, auch witzigerweise meinen ersten Bassverzerrer hat sie mir auch gekauft, ist sie auch. Meine Mutter ist eine tolle Frau, in den Laden gegangen
schon.
Und hat gesagt, ey, ich brauche Bass Distortion, Bass Overdrive, ODB3 oder wie das Ding heißt, für meinen Sohn zum Geburtstag, egal. Diesmal gab es die Chaos AD und das war vielleicht das beste und eines der wichtigsten Geschenke meines Lebens. Und ich weiß noch ganz genau, als ich die gekriegt habe, so reingelegt, angemacht. Das geht ja mit diesem Herzschlag los.
Genau.
Das ist der Sohn von Max, glaube ich.
Richtig,
ist der, ja. Also wirklich aufgenommen, ein geiles Intro. Und dann, als das losging, ich weiß noch, mein 12. Geburtstag, da waren wie meist nicht so richtig viele Leute, sondern meine besten zwei Kumpels und wir saßen da vor meiner mickrigen Stereoanlage und wir hatten alle sowas noch nie gehört.
Ja.
Und ich weiß noch genau, wie wir darüber philosophiert haben, so Alter, ey, krass. Das muss dieses Death Metal sein, ist es nicht, wussten wir nicht, so, ne? So, aber das muss dieses Dingsbums sein, so, und
so eine Momente kenne ich sehr gut. Ja.
Wir haben dann philosophiert und die gewagtesten Thesen aufgestellt, was das für Mucke ist. Auf jeden Fall war uns klar, das ist das härteste, das krankeste, was wir je gehört haben bis dahin. Und ich kann mich an wenige Sachen in meinem Leben so genau dran erinnern und ich erinnere mich gar nicht mal unbedingt an den Tag, sondern ich erinnere mich an dieses Gefühl, was ich hatte, in meinem Kinderzimmer zu sitzen und die ganzen Süßigkeiten in meinem Mund von meinem Geburtstag und diese Platte lief ballernd laut und wie ich voller Angst durch dieses Booklet geblättert habe, weißt du, mit diesen ganzen aufgeschnittenen Körpern und diesen Leichen, ja. Und hast du nicht gesehen. Also ein ganz besonderes Gefühl, diese Süßigkeiten zu schmecken und Leichen angucken. Also ist eigentlich die beste Kombo, die es gibt so. Und so habe ich meinen 12. Geburtstag und viele Jahre hinterher dann zugebracht, weil die Platte hat meine Kompaktdiskanlage für lange, lange Zeit nicht verlassen. Also hat mich, glaube ich, geprägt wie fast keine anderen Platten. Und das kann ich ganz, also wirklich Spaß beiseite mit Fug und Recht sagen, eine der absolut wichtigsten Platten meines Lebens.
Das hat auch tatsächlich bei mir so ein bisschen das erste Mal ein Bewusstsein für Musik mit Politik verbunden, irgendwie auch. Ja, also da habe ich das so.
Ohne Frage.
Also klar, Punkrock, hat man schon mitbekommen, gerade Deutschpunk, so. Ich habe so Sachen habe ich mir natürlich auch reingezogen mit 13, was weiß ich, aber dann eben so eine internationale Band mit so einem harten Sound, die zumindest in der Bildsprache so ultrapolitisch abgeht, so, war für mich schon echt hart prägend, so. Und so eine Musikvideos, damit kannst du mich heute noch rumkriegen, mit so, ja.
Ist billig, aber funktioniert immer so.
Immer.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich kann mich auch genau an die Optik der Jungs total gut erinnern. Voll.
Camo-Shorts.
Diese abgeschnittenen Bundeswehrhosen war halt das Ding, Alter. Jeder Typ bei mir in der Schule, dann später natürlich die Älteren. Ich war mit 12 eher einer der Jüngeren, die auf solche Mucke abgegangen sind, so. Aber alle hatten dann diese abgeschnittenen BW-Hosen und so und diese ausgelatschten Metal-Shirts dazu. Habe ich heute noch Tränen der Freude, wenn ich jemanden so rumlaufen sehe.
Ja.
Und was für mich bei der Platte noch ganz prägend war, einfach aus dem Grund, weil die Jungs Brasilianer, keine Native Speaker, also man hat natürlich viel englische Musik gehört, aber das waren ja alles Native Tongues, das heißt sehr schnelles, sehr slangbeladenes Englisch gesungen. Ich habe kein Wort verstanden, aber die Art und Weise, wie Max gesungen hat, das war so ganz klar ausgesprochenes Englisch von jemandem, der offensichtlich auch kein Native Speaker ist, so dass selbst ich mit meinem Schulenglisch, was ich da 2 Jahre hatte oder so, einigermaßen verstehen konnte, gerade wenn man die Texte dann mitgelesen hat und so, weil die Texte auch so geil simpel waren, ohne auch nur annähernd billig zu sein. So, wenn das bei Refuse to Resist heute losgeht, also da kriege ich immer noch Gänsehaut, so, weißt du, und das zieht sich auch durch die ganzen Platten, wie die Phrasierung, wie die Texte phrasiert sind. So.
Das ist mir auch heute ich habe nicht nur die Arise auf dem Weg her gehört, erst die Chaos AD, dann die Arise, und das ist mir bei beiden Platten aufgefallen, dass die Phrasierung der Vocals, das ist immer, irgendwie stumpf so, aber auf eine Art und Weise, die so hart musikdienlich ist. Das macht jedes Riff, was schon hart ist, wird durch die Vocalphrasierung nochmal härter so. Das ist so mein, das feiere ich so ab irgendwie.
Es kommt dann auch zusammen mit dieser kranken Stimme so. Und für mich hatte das ganz viel damit zu tun, dass er eben kein englisch sprechender Mensch war, sondern halt jemand, der Englisch benutzt, um sich breitmöglichst auszudrücken. Ja. So, ne? Also fantastisch. Es war aber auch eine Zeit, also wenn du 12 Jahre alt warst und du kriegst 1994 Chaos AD geschenkt, so deine Wunschliste für die nächsten Geburtstage und Ostern und Weihnachten und so oder Taschengeld raushauen, hört ja einfach nicht auf. In der Zeit, es kamen ja wirklich nur geile Platten, so, ne? Es war ja allgemein, also man muss sagen, dass das Pantera, die waren ja schon neu, wenn man so will. Mit dem, klar hatten die schon Platten gemacht, aber im Mainstream sind sie angekommen mit der Chaos AD. Deswegen vergleiche ich das mit der Nevermind von Nirvana, weil das ist wirklich so der Blueprint ihres Schaffens, ihres Sound ist meiner Meinung nach auf dieser Platte, wenn man so will. Und Everybody's Darling. Jeder hat die Band geliebt, die Platte geliebt. Die haben ja auf allen Festivals in Europa, in den USA, überall gespielt. Die waren ja unterwegs ohne Ende. Und das gab's ja Headbangers Ball, MTV und so. Das konnte man bei jeder Folge irgendwas über Beavis und Butthead konnte man sehen. Sepultura, mega krass. Und es gibt geile Ausschnitte, zum Beispiel von Pantera. Wie die halt Refuse Resist covern und solche ganzen Geschichten so, ne? Und sich alle halt auch irgendwie ja mit dieser Band schmücken. Das hat ja halt eine Band, die irgendwie an die Oberfläche poppt und neu ist auch immer an sich, dass sie irgendwie Everybody's Darling ist so.
Ja.
Aber das war ein Konsens. Jeder fand die geil und auch zu Recht. Es gibt Platten, die altern sehr, sehr gut und es Platten gibt es, die altern sehr, sehr schlecht. Und Chaos AD ist eine der Platten, es ist wie ein Diamant. Sie wird einfach, es ist unvergänglich.
Ja, klingt zeitlos eigentlich.
Also
so.
Ihr merkt, wir sind mehr als Fanboys. Ja, wir haben diese Platte geatmet, ohne Ende. So, aber das Klima war auch das Richtige, diese Platte zu droppen. Denn der Zeitgeist zu der Zeit war natürlich auch, was du heute hast, Hip-Hop, Rap-Musik oder sonst was, hat ja auch alles seinen Platz und Respekt und hast du nicht gesehen, aber das Klima war ja halt auch extrem passend für harte Musik. Was kam zu der Zeit für Platten raus? Ende 93 kamen die raus, richtig an die Oberfläche geschwappt ist die 94. Was kam da für Platten raus? Downward Spiral, Nine Inch Nails, das erste Weezer-Album oder das zumindest das kultige blaue Weezer-Album, In Utero Nirvana kam raus. Nee, die kam schon 93, glaube ich.
Ja,
die oder Anfang 94, ich weiß 93, es nicht so. Aber alles in derselben Ära. Live Through This, Hole.
Mir fallen ein Machine Head, Burn My Eyes, das war natürlich gleiche Szene. Fear Factory, die Manufacture kam 94 oder 95 raus. Also grundsätzlich so frühe Mitte 90er war auf jeden Fall super viel los. Und gerade Roadrunner Records, wo auch die Chaos AD rauskam, die haben damals halt haufenweise so ein Zeug rausgeballert, ne? Wie am Fließband. Das war so alles noch kurz vor New Metal.
Es ging Schlag auf Schlag zu der Zeit, wirklich.
Absolut,
also jeden Tag gefühlt eine neue geile Platte. Und die 90er waren halt extrem groovig. Nicht groovig als peinliches, veraltetes Wort, was alte Leute, jüngeren Leuten sagen, wenn sie ihnen Bonbons anschnacken wollen, damit sie ins Auto steigen, sondern sie waren wirklich groovig im Sinne des wahrsten Sinne des Wortes, so, ne? Groove Metal, schlimmes Wort, aber das ist, wurde einkategorisiert als Groove Metal. Was gab es da noch? Machine Head zu der
Zeit?
Burn My Eyes?
Absolut, das war ja auch eine Riesenplatte hier mit dem Davidian. Das war
White Zombie, Rob Zombie, ganz groß zu der Zeit. Hell yeah, so groovig.
Vielleicht noch so ein bisschen am Rand, so Sachen wie Helmet sind noch.
Ne? Mega krass, ne? Hatte ich auch gerade neulich wieder. Die Betty-Platte hatte ich neulich drin, so Betty heißt die.
Ja, ja.
So, auch oft dem Grunge zugeordnet, meiner Meinung nach, damit überhaupt nichts zu tun. So, ne, weil.
Ja, die saßen halt so zwischen den Stühlen. Das war so irgendwie so ein bisschen von allem, ne? Die so ein bisschen so Noise Rock irgendwie und auch so modern, auch so Groove Metal, ja, wenn wir jetzt mal bei dem Unwort bleiben wollen. Hardcore und Punk war da auch ein bisschen drin, so, aber das war auf jeden Fall auch eine geile Band. Und ich glaube, man unterschätzt auch heute so ein bisschen, ne? Helmet ist jetzt nicht so eine Band, über die so viel gesprochen wird wie über Sepultura, aber damals waren das auch alles Bands, die ganz anständig groß waren. So, da ging halt auch richtig was ab. So, ne?
Ja, Helmet waren riesig. Ich muss aber sagen, wenn ich mir die beiden Platten, zum Beispiel die Betty und die Chaos AD im Vergleich anhöre, die Hitdichte ist aber bei Sepultura deutlich höher.
Helmet war eine ganz andere Geschichte. Das war nicht so hitten. Das war nicht
Helmet
so,
haben eher bestochen, meiner Meinung nach, durch einen gewissen Signature-Sound. So, weißt du, so. Und auch durch dieses extrem groovige. Du weißt so, der Drumbeat läuft durch, abgehackte Gitarrenriffs und in den Pausen dann immer die Vocals reinphrasieren und so.
Ja. alles sehr trocken irgendwie so.
Ich persönlich habe viel von gelernt oder geklaut, wie man es will, so, aber auf jeden Fall extrem prägend für mich und meine Musik bis heute gewesen, glaube ich. Kann man schon so ganz klar sagen. Und was aber interessant ist, finde ich, bei der Chaos ID, dass die ganz klar so dem Metal-Genre zugeordnet wird und auch vollkommen zu Recht, wie man es immer nennen will, Thrash-Metal, Groove-Metal, Dies-Metal, Das-Metal, ist ja völlig egal, aus dem Death-Metal kommend. Oder wie würdest du eine Arise-Platte beschreiben?
Ja, schwierig irgendwie. Also die Arise, würde ich sagen, war schon auch noch thrashiger irgendwie, da war schon noch viel Thrash-Metal, aber sie war gefühlt härter. Also es war so wie Thrash-Metal mit so Death-Metal-Härtegrad. So. Also es war schon...
Ja, vielleicht passt das eher.
Ja, es war auf jeden Fall weder eindeutig das eine noch das andere. Aber die Arise wirkte auch im direkten Vergleich ein bisschen so technischer. Und die haben bei der Chaos AD ja ganz offensichtlich so ein bisschen den technischen Anspruch zurückgefahren. Aber dafür hat halt alles viel mehr noch geknallt. So. Also,
aber ne? Die Frage ist ja, wenn dann Sepultura die Chaos AD aufgenommen haben, glaubst du, sie haben sich dem Zeitgeist bedient, den sie von Bands wie Helmet kannten oder umgekehrt? Das ist für mich eine mega interessante Frage. So, weißt du, war das einfach so, ey, wir passen uns mehr dem Zeitgeist an, um in den Mainstream zu preschen, was dann ja auch geklappt hat?
Also ich denke, ich sag mal so, wir haben uns natürlich auch ein bisschen belesen hier, bevor wir hier unsere Folge gemacht
haben. Vielleicht ich nicht.
Ah, okay, ja. Also ich habe ein bisschen nachgelesen. Was ich ganz interessant fand, war, dass wohl Sepultura mit Ministry und Fudge Tunnel, das war so eine Sludge-Band aus England.
Kenn ich.
Super.
Wow.
Geile
das
Band.
Das Paket hätte ich natürlich gern gesehen.
Die waren, glaube ich, in Europa auf Tour und Max Cavalera ist wohl auf beide Bands total abgegangen und beide waren natürlich irgendwie Ministry eben, also die so Industrial-Einflüsse, die man ja auch zart auf der Chaos AD durchaus ein bisschen hört. So
dieses Kantige auf jeden Fall.
Das Stampfige, genau. Und ja, also davon beeinflusst war das wohl auch so ein bisschen. Und Max Cavalera hat ja dann auch mit dem Alex Newport von Fudge Tunnel noch ein Projekt gegründet, dieses Nail Bomb. Ja. Die Band habe ich damals auch relativ früh kennengelernt, weil ich nämlich irgendwo gelesen habe, dass Dino Cazares von Fear Factory auf irgendeinem Song Gitarre gespielt hat und weil Max Cavalera im Refuse Resist Video Nailbomb-Shirt anhatte. Und für mich, das war ja so, hat man ja früher auch Musik kennengelernt.
Auf jeden Fall.
Nailbomb, was denn das? Gleich mal gucken, nachgucken, irgendwas zum Kumpel, der Internetanschluss hatte.
So, also ne? Habe ich das früher, so habe ich meine Wunschlisten für Weihnachten und Geburtstag und so an CDs zusammengestellt, halt einfach anhand der T-Shirts von Musikern, die in Bands waren, die ich schon geil fand. Und in 9 von 10 Malen lag man richtig irgendwie.
100 pro.
Eine einfache Zeit, ich vermisse sie.
Ich vermisse auch manchmal so Dankeslisten in Band-Booklets auch
Alter,
so.
Das stimmt, hast du vor recht, Alter, ewig lang. Ne? Und da konntest du ja einfach abschreiben, im Plattenladen gehen und ey, jede Platte ein Treffer eigentlich.
Voll. So habe ich auf jeden Fall viel Musik entdeckt. So. Aber ja, irgendwie über den Weg ist das wohl gekommen, dass die Platte ein bisschen simpler und grooviger wurde. Also ich würde sagen, nicht unbedingt vom Zeitgeist geprägt, aber eben auch so ein bisschen, vielleicht haben Sepultura die eben auch alles aufgesogen, so ein bisschen zu der Zeit.
Und das meine ich, die Songs sind alles so geil, kurz, die sind so komprimiert und was du meinst mit dem aufgesogen, man hat das Gefühl, dass alle Bands, wenn wir jetzt über Helmet sprechen, wenn wir über Sepultura reden und so, da gibt es noch so viele andere Bands, du hast Ministry genannt, man hat das Gefühl, die haben sich alle so gegenseitig total befruchtet. Und entweder war das ein Konsens-Sound, weil alle wussten, ey, der funktioniert gerade, man kann damit Platten verkaufen. Oder es war wirklich so, dass die Bands sich wirklich irgendwie gegenseitig damit befruchtet haben. So, wenn man sich zum Beispiel das Solo in Territory anhört, ich schwöre, das könnte 1:1 von der ersten Rage Against the Machine-Platte sein. So, also völlig abgedreht und sehr unkonventionelle Solos auf der Platte insgesamt, weil man erwartet ja hier Thrash Metal. Wenn ich an Thrash Metal denke, Death Metal denke, bei allem Respekt, aber das Solo-Werk an den Gitarren ist für mich oft sehr, sehr völlig kompliziert, aber leider sehr gleichförmig so. Und ich finde, die Solos auf der Chaos AD sind Meisterwerke. Jedes einzelne Solo ist anders voneinander und du kannst, was sehr selten ist in dem Genre Metal, wenn man so will, man kann anhand der Solos die Songs zuordnen. So, ne? Wenn man sich zum Beispiel das Slave New World Solo anhört, so extrem noisig, fast, also thrashig, nicht im Sinne von Thrash-Musik als Musikstyle, sondern einfach richtig dreckig auch.
Ja, ja, so, fast ne? Ein bisschen
Biotech ist Godzilla, so da auch dieses mega Shredder-Solo, so einfach total geil und sehr, wie gesagt, nochmal für Metal, meiner Meinung nach sehr unkonventionell diese Referenzen zu Rage Against the Machine, die Platte kam ja 92, meiner Meinung nach kommt es nicht von ungefähr, dass diese Solos da so klangen, wie sie letztendlich klingen auf der Chaos AD, sondern das war schon ein Zeitgeist und einfach für harte Gitarrenmusik einfach ein extrem...
Einfach eine geile Zeit.
Eine geile Zeit.
Ja, ja, ist gut möglich, ja. Ja, was ich auch richtig geil fand an der Platte oder auch bis heute finde, ist das Drumming ist ultra geil.
Revolutionär, muss man fast sagen.
Voll. Also diese.
Aber für mich mit das krasseste, was ich bis heute kenne.
Es ist irgendwie verspielt, ohne irgendwie verkopft zu sein. Ne? Es
ist tricky, ohne nervig zu werden.
Und so. Und man hat natürlich so ein bisschen diesen Tribal-Drumming-Effekt. Ich finde das nicht immer geil, aber wenn es in den Songs so integriert ist, hat das bei der Platte auf jeden Fall auch eine Menge ausgemacht und kannte man so von anderen Metal-Bands aus den 90ern auch einfach nicht.
Ja, das Drumming war einfach echt seiner Zeit voraus. Aber ich weiß nicht, ob man das sagen kann, seiner Zeit voraus, weil es wurde später ja auch nicht kopiert oder so, sondern ist ein ganz klarer Signature-Drum-Stil, meiner Meinung nach auch mit einem Signature-Drum-Sound. Dafür verantwortlich ist Andy Wallace, den gemischt hat, so, ne. Der hat ja zu der Zeit unfassbar viele einflussreiche Platten gemischt, so. Was für mich total auf der Platte zum Beispiel als Drum-Ästhet raussticht, ist der Snare-Sound.
Ja.
Ohne dass das diese eklige Piccolo-Snare ist, die ich zum Beispiel bei Helmet nie mochte, so diese ganz hochgetunten Snare. Du hast das Gefühl, du hast so einen Metalleimer auf dem Kopf und irgendjemand klopft da einfach mit der flachen Hand voller Elle gegen.
Ja.
Herrlich. Einfach richtig extrem und man munkelt da, ja, jetzt kommt's. Dass Andy Wallace, der die Platte produziert hat, schon Anfang der 90er, ja, was heute gang und gäbe ist, triggern, Drum-Samples unter das gespielte Set im Studio legen und so, um das alles ein bisschen aufzupimpen und aufzublasen, muskulöser zu machen, wie du gesagt hast, dass er damals schon seine eigenen Snare-Samples oder Drum-Samples erstellt hat. Und ich finde, das hört man sehr genau, wenn man sich das Werk von Andy Wallace weiter anhört. Wenn man zum Beispiel die erste Rage Against the Machine-Platte hört und die zum Beispiel vom Snare-Sound mal mit der Chaos AD vergleicht, so, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Ich bin mir sehr sicher, dass da dasselbe Snare-Sample drunter liegt. Angeblich sogar auf der Nevermind, die Andy Wallace auch gemacht hat, gemischt hat, so, dass die Butch Vig produziert, Andy Wallace hat gemischt, so, dass die da auch drunter liegt, so. Aber Andy Wallace hat zu der Zeit alle Platten gemacht, die so diesen bahnbrechenden Früh-90er, Mid-90er Mainstream, aber durchaus geil, Metal, Alternative Rock, wie immer du das nennen willst, Sound geprägt haben, so, ne, was hat er gemacht? Nevermind, die erste Rage-Platte, die zweite vielleicht auch, weiß ich nicht, so Helmet, Rancid, Faith No More.
Die Arise hat er auch gemacht.
Oh, ja, siehste,
ja.
Slayer, die unglaubliche Hitplatte von Sonic Youth, quasi deren mainstreamigste Platte, Dirty mit 100% drauf, die hat er gemacht. Roland's Band nicht zu vergessen, ganz, ganz, ganz wichtig, hat er auch gemacht. L7 hat er gemacht. Und ich finde, dass man in der Ästhetik dieser Bands sein Handwerk ganz klar erkennt. So, vielleicht ist das auch so, obwohl er nicht überall als Produzent war und songwriterisch eingegriffen hat, aber was all diese Platten meiner Meinung nach gemeinsam haben und wo die Chaos AD ein Paradebeispiel ist, jeder Musiker weiß seinen Platz. Die Songs sind unglaublich simpel und großartig strukturiert. Eigentlich Popsongs, wenn man so will. Also das finde ich extrem beeindruckend. So,
ja, die Songs sind schon super kompakt auf jeden Fall. Du hast es ja auch vorhin schon mal angesprochen. Es sind wenige Längen, außer die Band macht einen Song, der absichtlich experimenteller ist. So.
Ja, auf jeden Fall. Aber
ansonsten,
sie folgen ja alle in sehr ähnlichen Pattern auch. So, weißt du, so ein Pop-Pattern, Strophe, Refrain, Solo, Doppelrefrain, Tschüss und so, ne, wenn man so will. Also klar brechen sie manchmal auch aus diesem Kontext aus, so, aber ich finde, es ist, wenn man was über Songwriting lernen will, ist die Chaos AD fantastisch dafür gemacht, so ohne Frage.
Was sind für dich so Momente auf der Platte, wo dir so richtig einer abgeht? Hast du so Lieblingsriffs oder Lieblings
Ja, ich habe ja schon Beats. Klar, die Riffs sind alle geil. Der Sound ist geil, da müssen wir auch gleich noch drüber reden, über den Sound an sich so. Aber für mich, wenn wir über Strumming reden, für mich ist der Snare-Sound halt einfach, allein der Snare-Sound macht für mich Gänsehaut. Und ganz offensichtlich ist am Anfang von Slave New World, wo dieser Snare-Schlag kommt, da ist dann natürlich auch noch extra Hall drunter.
Ja.
Gänsehaut, da hast du wirklich das Gefühl, es wäre so ein Shotgun-Schuss oder so. Richtig, richtig krass. Was für dich wichtig?
Für mich ist irgendwie die Verbindung aus Riffs und Vocals total geil, weil ich sag mal, beides ist oft relativ stumpf, wenn man es aufs Wesentliche reduziert. Aber zusammen ergibt beides halt so krass viel Power irgendwie, ne? Und wir haben über das Drumming jetzt schon ausführlich gesprochen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganze Platte halt einfach echt ultra muskulös unterwegs ist, so. Und es zieht sich ja durch die ganze Platte. Es ist ja nicht viel Verfrickeltes oder super Technisches oder so. Es ist alles so aufs Wesentliche reduziert. Und teilweise, wenn man irgendwas wegnehmen würde, würde es vielleicht teilweise fast langweilig oder halt einfach zu stumpf klingen. Aber so die Summe dieser einfachen Teile ergibt halt einfach, das ist halt so einfach die absolute Maschine. So. Und was ich auch richtig abfeiere, ist, dass man auch oft so Celtic Frost-Einflüsse noch hört. Ne? Also gerade so das Tom Warrior-mäßige irgendwie vor irgendwelchen Tempowechseln hast du direkt bei Territory nach dem ersten Refrain, wird kurzes Tempo angezogen mit so einem was mit so einem Hall irgendwie reingeht. Das ist halt so...
Funktioniert immer.
Ey, immer. Ne? Und das ist halt so 1A Celtic Frost und solche Parts hast du halt auf der Platte auch echt viele. Das erinnert mich hier so an den Tempowechsel in Cycle of the Tyrants von Celtic Frost. So. Und das sind so, solche Momente finde ich halt immer total, total geil und passt halt in diesem etwas modernisierten, reduzierten Sound halt auch noch trotzdem total geil rein.
Ich wollte zu der Zeit noch unbedingt Schlagzeuger werden, so als ich die Platte zum ersten Mal gehört habe. Deswegen hat für mich das Drumming halt neben den ganzen Riffs und den Vocals und so halt einfach so unglaublichen Eindruck hinterlassen. Und ich erinnere, oder was für mich zum Beispiel ist, so Propaganda, der Song.
Mega geiler Song.
Mit dem Double Bass Gewitter. Das kannte ich vorher nicht. Klar, alter Hut für all die Kids, die damals schon Death Metal gehört haben und so. Aber für mich so ein richtig knackiges Double Bass Gewitter habe ich noch nie gehört.
Wenn man zum ersten Mal Double Bass hört, ist man auch so richtig so, was ist denn überhaupt los?
Genau, oder? spielt ja zwei Schlagzeuge auf einmal, habe ich einfach nicht kapiert. So, ja. Ne? Und das passte halt in dieses Tribal-mäßige Drumming. Und ich kannte das vorher nicht, weil ich halt eher so thrashig oder viel punkig unterwegs war und so. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man Double Bass nicht peinlich einsetzt. Also es gibt ja dieses typische, die typische XY Metal Band, oh ja, jetzt kommt die Double Bass und 4 Minuten zieht sich die Double Bass durch. Das kann geil sein, kann aber auch sehr ermüdend für den Hörer sein und auch sehr uninspiriert sein. Aber da bei dem Song ist es perfekt. Absolutes Flakgeschütz so. Und es kommt auch gar nicht so wahnsinnig oft vor auf der Platte, dieses Double Bass Gewitter. So. Deswegen sticht es vielleicht so besonders raus.
Ja.
Jetzt reden wir natürlich ohne Ende über den ultra geilen Schlagzeuger und diesen mega geilen Drum Sound. Was man natürlich nicht vergessen darf oder nicht außer Acht lassen sollte, ist, wie unglaublich gut der Gitarrensound dieser Platte auch ist. Wir haben über Andy Wallace gesprochen, so geiler Produzent, geiler Engineer, so, ne? Also alle Platten, die der gemacht haben, klingen fantastisch so. Aber was ich an dem Gitarrensound der Chaos AD insbesondere mega geil finde, dass der wenig klischeebeladen ist. Man hat nicht das Gefühl, dass die Band in ihrer Herkunft als Extrem-Metal-Band, wie man es nennen will oder sollte, das Gefühl hatte, sie müssten einem Klischee entsprechen, so, ne? Das ist jetzt kein Death-Metal-Klischee-Sound, kein Thrash-Metal-Klischee-Sound. Für mich ist der einfach nur extrem groß, wuchtig und voluminös. Voluminös. Du bist ja auch Ästhet, Simon. Wie empfindest du den Sound?
Also ich finde den Sound vor allem zeitgemäß für damals. Also gerade die Platten, über die wir vorhin auch gesprochen haben, so Burn My Eyes von Machine Head oder auch Fear Factory und so. Ich finde, dass das sehr gut in diese Zeit passt. Du hast einfach einen sehr geilen, fetten Zerr-Sound irgendwie. Was mir immer auffällt, ist bei vielen Platten aus der Zeit und auch bei der Chaos AD so ein bisschen, dass es vor allem in den Tiefmitten ziemlich viel abgeht. Aber man darf ja auch nicht ganz vergessen, die Gitarren waren gar nicht wahnsinnig tief gestimmt. So, aber der Sound ist so bullig, dass die, also ich habe immer das Gefühl, die Platte ist viel tiefer gestimmt, als sie ist. Und
ich glaube sogar, meine gewagte These ist jetzt, der ist so bullig, weil ich finde, dass extrem tief gestimmte Gitarren oft an Definition und eben an dieser Bulligkeit verlieren, weil sie so tief gestimmt sind. Und ich glaube, du hast gesagt, sie spielen einfach ein D oder ein D-Tuning,
genau,
richtig?
Ja.
Und ich finde, das funktioniert ganz hervorragend.
Absolut,
so,
ja.
Weißt du, was die für Equipment benutzt haben? Irgendeine Idee?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Band, es ist schwer rauszufinden, was die auf der Platte genau benutzt haben. Die haben aber zu der Zeit Marshall JCM 800er gespielt und noch irgendein Preamp.
Ja, ja, das habe ich auf jeden Fall gehört oder gelesen. Ich lese ja gerne so Streberforen und so ganz gerne mal. ADA, MP1, ganz klassischer Preamp. Hört man meiner Meinung nach ganz extrem bei diesem Slave New World Solo raus. Dieses, worüber ich gesprochen hatte, dieses total abgedrehte, ja, mit dem Rage Against the Machine-mäßigen Sound so. Aber wie gesagt, der hat halt auch eine Zerre. Ist ein glaube ich, ein MIDI-programmierbarer Preamp irgendwie, ja, aus den frühen 90er, vielleicht sogar später 80er. Haben ganz, ganz, ganz viele Metal-Bands zu der Zeit oder auch Alternative-Bands gespielt. Und soweit ich weiß, ja, es gab die 800er. Manche sagen sogar, es gab 900er. Aber soweit ich weiß, wurden die zumindest bei einem der beiden Gitarristen tatsächlich nur als Endstufe genutzt. Und die wurden da halt einfach die Preamps eingespeist. So,
ah, okay. Also der ADA war als Vorstufe?
Das war der Sare-Sound.
Ah, okay.
Das sagen die einen. Ne? Die anderen Leute sagen, das sind extrem gepimpte 800er gewesen.
Ja, ich würde jetzt auch nicht... Meine erste Assoziation wäre auch gar nicht unbedingt JCM 800 gewesen, so vom Hörerlebnis.
Nicht zwangsläufig so, aber deswegen, ja, sagen die Leute auch, dass es, wenn es 800er waren, auf jeden Fall extrem getunte waren mit deutlich mehr Gain-Reserven.
Ja.
So.
Ja.
Das macht auf jeden Fall Sinn, das würde hinkommen. So richtig konnten wir das irgendwie nicht lösen, was genau benutzt wurde, weil, also ich weiß, dass es den ADA MP1 gab, weil der Gitarrist sagt schon...
Andreas Kisser.
Exactly, genau. Andreas Kisser, da gibt es ein Promo-Foto irgendwie von irgendeiner, ich weiß nicht, was haben die damals gespielt? BC Rich oder so? Das war noch vor...
Jackson, er spielt Jackson, aber
das,
ja,
war noch vor ESP, bevor Max Cavalera zu, ja, ESP gegangen ist, so, und dementsprechend so, also es sind alles vage Vermutungen und so, aber auf jeden Fall kein übertriebenes crazy Equipment, so, sondern irgendwie relativ simpel. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum der Sound so fett und so geil ist. Mhm. Witzigerweise, wenn man googelt nach dem Gitarrensound von der Roots-Platte, da haben wir drüber gesprochen, die Jungs wollten extrem experimentieren, da findet man tatsächlich sogar ein Interview zu, wo Max Cavalera dann halt sagt, so, ja, ey, da haben wir tausend Sachen, alte Vox-Amps und alte, ja, 60s-Vintage-Equipment benutzt und so, und da merkte man schon, das passt alles irgendwie zu diesem ganzen...
experimentellen Charakter. So,
Der Roots-Platte so, ja, aber bei der Chaos AD merkte man wirklich so, das ist das Equipment, was sie immer gespielt haben. Und offensichtlich auch, und das liest man auch in vielen Foren oder in Interviews so, dass das auch mit Equipment aufgenommen wurde, was überall erhältlich war. Wenn man Fly-In-Shows, ja, gespielt hat, 800er und sogar eben 900er waren im Gespräch. Ob die wirklich benutzt wurden, weiß ich nicht, aber es würde auch zu der Zeit, also 900er waren viel angesagter zu einer gewissen Zeit, als der ein oder andere weiß oder glauben mag.
Ja.
Also, wenn ihr News habt oder da mehr drüber wisst, lasst es uns wissen. Egal, der Sound ist fantastisch und das ist alles, was zählt.
So sieht's aus.
Hast du noch mehr Sachen? Hey, stellt euch mal vor, ihr würdet die Platte nicht kennen. Vielleicht kennt die tatsächlich der ein oder andere von euch nicht. Hier kommen die Tipps jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Propaganda ist auch für mich ein Riesensong. Die Platte soll doch erst so heißen.
Ist das so?
Das ist so, ja.
Woher weißt du das?
Habe ich mich belesen, mein Freund.
Mhm. Streber. Max angerufen, gefragt.
Streber mir, ja, nee. Ganz so vernetzt bin ich dann doch nicht, ey. Ja, Propaganda ist ein geiler Song. Was ich auch noch geil finde, ist, dass die Lyrics von Biotech is Godzilla von Yellow Biafra geschrieben worden sind.
Ist das so?
Das ist so, ja.
Witziger Punkt, weil für mich wäre jetzt nämlich, das wäre mein anderer Top, also der letzte von meinen Top 3 Momenten.
Ja.
Das ist nämlich, dass dein Biotech is Godzilla nach der ersten Hook, say what?
Ja.
Also das geht einem so durch Mark und Bein und das fand ich so, ne, weil wie gesagt, ey, du sprichst kaum Englisch mit 12, 13 oder so und dann hörst du es, say what? Aber du peilst, das heißt so von wegen, komm her, kriegst noch eine, so, ne? Du, ja, peilst halt sofort, ey, der Typ ist auf Angriff getrimmt, so, und die ganzen Texte und die Attitüde und der Gesangsstyle. Es ist halt wirklich dieses marodierende Meisterwerk. Jemand zieht durch die Stadt und hinterlässt keinerlei Gefangenen.
Ja.
Also es ist immer gut, wenn man Schiss vor dem Sänger hat. Das zeichnet eine gute Band aus.
Das stimmt wohl, ey. Nomad finde ich noch super geil. Absolut stumpfer Song so. Zumindest die Strophen klingen halt super stumpf. Wieder ein geiles Intro mit so ein bisschen, ne, Tribal Drumming irgendwie. Aber sobald das losgeht, das ist eigentlich... auch einer der Vorboten des Metalcore-Breakdowns, wenn man so will. Ne? Super reduziert, du hast echt nur offenes beziehungsweise, wie war die Platte, in D, ne, glaube ich, genau, in D haben sie die Platte geschrieben und eingespielt und du hast halt nur so gepalmutet D-Akkord und so einen groovigen Beat, jeder Gitarrenanschlag
schleppend,
jeder Gitarrenanschlag und
trotzdem groovig
mit Bassdrum betont so. Ja, also das, ne, also da waren die auch ihrer Zeit voraus.
Ja, wie die Vocals auf der Strophe von Nomad sitzen, sind halt auch so krass, weil das ist das, was die Strophe erst
richtig geil
macht, dass das Ding fliegt. So, weißt du, du hast diesen total stumpfen, dieses stumpfe Riffing mit diesem Beat, wie du sagst, so, weißt du, mit der Kick und so. Und dann hast du die, wie die Vocals darauf phrasiert sind.
Super, so prollig fast.
Ja, ja. Aber so, nicht peinlich.
Nicht halt peinlich. So, ne?
Aggressiv, genau. Prollig.
Also es ist so, du hast so richtig, wie du schon sagst, wenn man vom Sänger Angst hat, du hast so richtig das Gefühl, da baut sich einer vor einem auf, so, ne? Und brüllt sein ganzes Selbstvertrauen auf dich nieder, so. Und das,
also die Platte ist ein gutes Beispiel für eine Metal-Platte, wenn man so will. Wenn man auch für Leute, die gar nicht vielleicht so auf Metal stehen, und ich habe zu der Zeit war Metal nicht meine Nummer eins zu Hause, so dementsprechend und trotzdem hat die Platte so wunderbar funktioniert oder vielleicht auch gerade deswegen, und ich kann sagen, dass ich für meine Band später und definitiv auch bei Manta, dass die Platte mich und uns als Band extrem geprägt hat, glaube ich, so auch diese Grooves, die so einfach und simpel sind, aber trotzdem so effektiv. So, ne? Natürlich, bei uns hört man das in viel billigerer und wahrscheinlich viel schlechterer Variante, so, weil wir nicht so gut sind. Aber ich kann sagen, dass wir, glaube ich, ungewollt viel davon, ich will nicht sagen geklaut haben, aber ganz klar in mein Songwriting, in mein Gitarrenriffing und auch in meine Ästhetik, was so Rhythmus und Beats betrifft, so da mir absolut in, wie sagt man, ins Fleisch übergegangen sind.
Ja. In Mark und Bein.
Mark und Bein, das ist es, richtig.
Ja, ich glaube, was auch die Platte, und das war für mich auch damals ein Faktor, so attraktiv macht, ist das, oder attraktiv gemacht hat, ist eben dieser politische Unterbau war halt auch für Punks cool so. Und ich habe halt damals vor allem alle meine Kumpels, wir haben halt irgendwie Punkrock und Grunge und so ein bisschen Metal gehört, und die Chaos AD war halt so eine Platte, die ultra hart war, aber dann auch die Punk-Attitüde irgendwie thematisch mitgebracht hat, so. Und deswegen konnten sich in meinem so Oberschulfreundeskreis die paar Hanseln von uns, die halt Metal gehört haben, da konnte sich jeder auf die Platte oder Punk gehört haben, konnten sich alle auf die Platte einigen. Die fand wirklich auch jeder geil, so.
Konsensplatte, böses Wort, aber in diesem Fall trifft es das wohl.
Ja, auch zu Recht.
Ich muss für mich sagen, dass du hast gesagt, du hast die kennengelernt, da warst du schon ein bisschen älter. So, ich habe, als ich 12 war, den politischen Unterbau nicht ganz mitgeschnitten, bin ich ganz ehrlich. Ich wusste, dass das irgendwas Krasses ist, und auch durch die Musikvideos, und dass die auf jeden Fall nicht über Party singen. So, das war mir schon irgendwie klar, und das habe ich auch als wichtig irgendwie abgespeichert. So, gerade auch wenn du dir die, also mir war schon irgendwie klar, dass das Booklet, was ja wirklich echt richtig abgefuckt ist, so, und dann mit diesen ganzen aufgeschnittenen Leuten und hast du nicht gesehen, dass das nicht für den Schockeffekt war. Das war mir schon sehr schnell klar. Und später bin ich dann noch einen Schritt weiter gegangen und habe mir das Poster in A1-Größe vom Cover von der Chaos AD direkt über meinem Bett gehangen. Habe es jede Nacht, jeden Abend, jeden Morgen angeguckt, so mit dieser umgedrehten Mumie oder was das ist. Einfach sick. Weißt du, wer das gemacht hat? Ich habe keine Ahnung, welcher Künstler dahinter steckt.
Ich hab nachgeguckt, und der Künstler hat auch echt viel geiles Zeug gemacht. Mir fällt aber jetzt gerade der Name nicht ein.
Ja, wenn ihr es wisst, lasst es uns wissen. Also wirklich wahnsinnig geiles Artwork. So,
ja.
Weil es halt auch so krass ist. Es wirkt so extrem, aber wenn du die Platte von weiter weg siehst, ist es jetzt nicht so ein Eyecatcher. So, aber es ist eins dieser geilen Covers. Da kannst du stundenlang drauf gucken. Ja. Du entdeckst immer wieder ein neues, fast Science-Fiction-mäßiges Detail.
Ja, auf jeden Fall.
Es passt halt zu diesem Biotech is Godzilla.
Also total.
Es passt halt zu den Lyrics.
Das
so,
ist
ne?
genau meine, das ist auch meine Connection. Irgendwie, wenn ich Platte, wenn ich Artwork und Musik verbinde, dann ist für mich Biotech is Godzilla so der Song, der für mich gutes Cover-Artwork widerspiegelt.
Ich kann aber halt wirklich nicht behaupten, für mich das in meinen jungen Jahren als Kind wirklich das für mich, also für mich war, die Platte hat mich über die Musik und nicht über die Message gekriegt. Ich habe das halt auch viel später erst gepeilt, wie wichtig das für die Band war, ihre Ursprünge, ihre kulturelle Herkunft irgendwie auch auszudrücken. Gibt's ja diesen Song, wie heißt der, Kiowas oder so, auf der Platte ziemlich in der Mitte, akustische Gitarren, Tribal Drumming und so, und ich bin ganz ehrlich, das war für mich immer so der einzige Skip-Point, weil ich den Wert dahinter nicht verstanden habe. So später, Jahre später habe ich den natürlich verstanden, das aufmerksam gemacht wurde auf die Missstände, wo kommen sie her, auf die Ureinwohner und hast du nicht gesehen. Und das hat sich natürlich auf der Nachfolgeplatte, auf der Roots, um 500% vervielfacht und absolut manifestiert, wo die Band herkommt und was ihre Message ist und wo sie auch soundtechnisch sich drüber ausdrücken will.
Ja.
Und danach gab es die Band dann ja auch nach der Roots nicht mehr in der ursprünglichen Form.
Richtig, ja. Ja, ich sag mal so, für mich war die Message jetzt auch nicht das Ausschlaggebende. Ich muss auch ganz klar sagen, dass ich da immer eher erst auf die Musik gehört habe und das auch bis heute noch so ist. Wenn Texte nicht offensiv scheiße sind und super gut verständlich, sodass man der Scheiße nicht entkommt, dann komme ich damit halbwegs klar so, aber es waren halt die Musikvideos so. Mir hat ein Kumpel erklärt, worum es überhaupt im Territory-Video ging. Ich habe null Ahnung davon gehabt, was Israel und Palästina, was da abgeht. Hatte ich mit 13, 14 keine große Ahnung von, muss ich auch ganz klar sagen. Und ich habe das Video gesehen und dachte so, krasses Video. Offensichtlich geht es um was und der Kumpel, mit dem ich das geguckt habe, war mir offensichtlich voraus und wusste, worum es geht und hat mir das dann erstmal erklärt. Ja, hier, das ist die Klagemauer, bla bla. Ne? Also so, und das fand ich auf jeden Fall, das hat mich dann schon auch interessiert, weil ich das so nicht gewohnt war von Metal-Bands, dass die so ein, ja, dass das so einen sozialkritischen und politischen Kontext hat, das kannte ich einfach nicht. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen interessiert. Und wie ich schon vorhin sagte, auch auf einer oberflächlichen Ebene, weil Panzer und Molotow-Cocktails in Musikvideos
erstmal geil
und stimulierend sind. So, ne? Und
gerade wenn du jung bist, ist natürlich voll krass. So, ne?
Sowas so, genau, diese Bildsprache, davon wird man ja auch schnell vereinnahmt irgendwie. Und auch gar nicht so, interessanterweise, gar nicht mal unbedingt so, dass man das sieht und denkt, ah ja, Panzer und Krieg sind geil, sondern offensichtlich meint die, beschwert sich die Band darüber so, ne?
Ja, ja.
Ja. Und deswegen, also die Message, auch wenn ich vieles davon nicht verstanden habe und mich dann auch viel später erst so richtig belesen habe über, ne, auch bei Manifest geht's um gewisse Themen oder war es Nomad? Manifest, ja, geht's um das Karandiru-Massaker und so eine Sachen, darüber muss man sich halt belesen.
Es ist halt schon, man kann unterm Strich sagen, schon eine Antikriegsplatte, so, ne? So,
auf jeden Fall,
so,
ja.
Das habe ich dann auch irgendwann, keine Ahnung.
So eine Anti-Unterdrückungsplatte auch, auf jeden Fall.
Ja,
so,
ja. Und definitiv. Das zeigt natürlich auch, warum die Band, und das habe ich halt dann echt viele Jahre später kapiert, warum der Band das so wichtig war, ihren traditionellen Ursprung oder wo sie herkommen, das so durchzudrücken und an die Oberfläche zu drücken. Vielleicht halt auch aus so einem gewissen Pflichtbewusstsein, hey, wir sind jetzt im Mainstream angekommen, wir haben die Pflicht irgendwie auch zu zeigen, so ey, so sieht es in unserer Heimat aus, das passiert, da kommen wir her. So, ne, so sind die Sachen. Und wie ich eben schon meinte, das manifestierte sich dann eben halt in der 96er, glaube ich, Roots-Platte.
Mhm.
Wie hast du die angenommen?
Also ich fand den Titeltrack gut, aber als Platte viel zu zäh. So, das war, also mal davon abgesehen, ich fand in dem Alter auch New Metal nicht scheiße. Ja, habe ich kein Problem, kann ich ganz offen sagen. Ich fand auch New Metal Sachen cool, aber die Platte fand ich bis auf ganz wenige Auszüge einfach nicht zugänglich. So, das war mir alles zu experimentell, es ist auch alles so verschwommen. Die Hitdichte ist komplett rausgezogen. Bei Chaos AD, die Platte ist zwar sehr homogen, aber du hast halt absolut klar abgesteckte Hits. Und bei der Roots war das irgendwie so ein riesen, ewig langer Brei für mich. Und da gab's ganz wenig Standout-Momente. Dann gibt's, ich glaube, einen Song namens Spit, den ich noch sehr geil fand. Der war schon sehr punkig dann fast so. Aber sonst ist mir bei der Platte gar nichts hängen geblieben.
Wie gesagt, so bei der Platte, für mich ist es bei der Roots auch so, dass ich das Gefühl hatte schon, ich habe die dann direkt, als sie rauskam, direkt in den Laden gerannt, gekauft, 96, da bin ich dann gerade 14 geworden, 13, 14 oder sonst was so. Und ich war auch enttäuscht. Ich habe den Wert der Platte nicht richtig geblickt. Ich weiß, dass es eine wertvolle Platte ist und ich kenne zum Beispiel viele Leute, die reden über die Roots genauso, wie wir jetzt über die Chaos AD reden, weil sie für die unglaublich wichtige Platte überhaupt halten. Bei mir ist das gar nicht der Fall. Ich verstehe den Kontext und ich verstehe, ich habe auch das Gefühl, so dass man der Platte so ein bisschen anhört, dass sie eventuell wie Nirvana das vielleicht mit der Nevermind auch hatten, so um dann nochmal eine Brücke zu schlagen, dass sie fast ein schlechtes Gewissen wegen der Hitdichte hatten und jetzt, also ich will nicht sagen, wollten jetzt Kunst machen, aber irgendwie schon das Gefühl hatten, wir müssen jetzt irgendwie was Wertvolles an den Start bringen, so. Mhm. Und mich hat es nicht abgeholt. Ich hab's, bei mir hat es nicht geklickt. Dementsprechend war ich dann auch durch damit und ich habe auch nie wieder eine andere Sepultura-Platte gehört.
Also ich
danach
muss sagen, ich auch so gut wie gar nicht. Ich habe die Band wir haben mit denen mal so auf ein, zwei Festivals gespielt und live waren die auch trotzdem sehr gut. Also ich glaube, Sepultura heutzutage, auch ob man jetzt Sepultura nach in ihrer neuen Besetzung gut findet oder nicht, sind aber live halt 20 mal geiler. Auch deren aktueller Drummer, ich glaube, der heißt
so ein Kid, ne?
Ja, Eloy Casagrande oder so heißt der, ne? Und das ist halt so ein richtig krasser Typ, Alter. Ja, ja. Der spielt halt auch Schlagzeug, als wenn er als wäre er im Krieg so. Ja, also es wird auf alles eingedroschen, wie nur was. Aber
auch nicht so stumpf, ist
gut. Aber nicht kacke, genau. Ja. Also es ist
absolutes Ausnahmetalent, ganz absolut, ohne Frage. Ja. Vielleicht einer der besten Drummer, die es momentan
gerade gibt. Ja, würde ich auch fast sagen, ja. Und das ist halt so, also ich glaube, heutzutage sind Sepultura talentmäßig dem, was Max Cavalera so macht, meilenweit voraus. Und ob man das jetzt auf Platte gut findet oder nicht, ist ja andere Geschichte. Aber
hast du die Platte, du bist ja großer Vinyl-nah, hast du die Chaos ID auf Vinyl?
Ja, ich habe so ein Sepultura-Boxset, da gab es so eine Roadrunner Years Boxset, das geht bis zur Roots. Und das ist so eine 6-LP-Box und schöne Pressung, genau.
Ich habe die nämlich nur richtig stilecht, wie sich's gehört, auf Jewel Case CD.
Ja, geil.
Und ich will, also doof wie das auch klingt, so, also wenn ich das Teil in der Hand habe, das alte Original, was ich immer noch habe, so die CD, das ist, ich habe keine erotische Bindung zu CDs, aber dieses total ausgeflatterte Booklet der Chaos AD, wie oft ich mir das durchgelesen habe, reingezogen habe, durchgeblättert habe, so, also es erinnert mich an eine geile Zeit, an eine wilde Zeit, an eine Zeit, wo man jeden Tag eine neue Band entdeckt hat und grundsätzlich, wie wir am Anfang besprochen haben, Anfang, vor allen Dingen Mitte der 90er, an eine Zeit, wo einfach so unglaublich prägende Platten für mich rauskamen. Und jetzt sind wir erwachsen und wir reden darüber. Ja. Das macht uns nicht nur auf dem Papier wahrscheinlich alt. Und jetzt sind wir genau wie diese Typen, die man als Kind und als Jugendliche mal so ätzend fand, die einem immer über Pink Floyd und Dire Straits erzählt haben, über die geilen 70er und 80er. Ist mir jetzt aber egal, denn ich glaube, es ist, wie es ist. Und nichts hat mich so sehr geprägt wie diese Platte. Und kann ich mit ins Grab nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Platte ist zeitlos genug, um jemanden, der auch heute anfängt, Metal zu hören, nicht, das klingt nicht altbacken so, ne?
In keinster Weise. Wie gesagt, gut gealtert, ganz ohne
absolut
Frage.
Mega gut gealtert. Die Platte ist noch immer, es gibt auch noch immer Thrash-Metal, so, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und es gibt heutzutage neue Thrash-Metal-Bands, die nicht so ihrer Zeit vorausklingen.
In keinster
wie,
Weise.
Wie die Chaos AD, einfach weil sich natürlich auch viele Bands auf so Nostalgie-Thrash-Sounds
besinnen. Genau, der Zeitgeist war auch ein anderer. Guck mal, bei der Chaos AD war es offensichtlich, dass sie Thrash-Metal auf ein anderes Level heben wollten.
Absolut.
Und heutzutage funktionieren viele Thrash-Metal dadurch, Bands, ja, dass sie über diese dass sie die Retro-Karte ziehen und sagen, genau, hey, guck mal, wir sehen aus wie der Real Deal von 84, ja, big fucking news, so. Und das ist natürlich ein wichtiger Moment, der so nicht nochmal passieren wird. Also dementsprechend sollte aus irgendeinem verrückten Grund jemand von euch die Platte nicht kennen, Sepultura, Chaos AD, tut euch den Gefallen und geht sie kaufen, jetzt
unbedingt
sofort. Und für alle anderen, die sie wahrscheinlich eh schon kennen, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und ihr nerdet da jetzt noch ein bisschen weiter drüber ab. Wir werden die Platte jetzt direkt wieder reinschmeißen, weiter Bier trinken und nochmal hören. Und dann nochmal hören und dann nochmal hören.
So machen wir's.
Also wir werden die Platte nochmal hören und nochmal hören und dann wahrscheinlich nochmal hören.
Ja.
Und dann hören wir sie bis zum nächsten Mal. Dann sind wir immer noch geil. Also Simon, hau rein.
Alles klar, mach's gut, Hanno.
Serve one master. That is destruction.